Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Florian Jöcke von Massivzentral. Viel Spaß!
Das sah dann so ein bisschen aus wie so ein Hinterhof in Brooklyn und genau das hat in Frankfurt gefehlt oder in Deutschland und schon standen die ganzen Medien da und dann ist das alles relativ schnell explodiert. Bethmannhof ist ein unfassbares Gebäude mit einer unfassbaren Geschichte. 1748 gegründet, bis 2019 ausschließlich als Privatbank fungiert. Goethe hat hier seinen Kredit für die Italienreise bekommen. Der Grundstein für die Staatsanleihe und die deutsche Rente wurde hier gelegt. Der Eiffelturm zu einem Drittel mitfinanziert und so weiter und so fort. Mitten in der Stadt, direkt neben dem Römer, neben dem Frankfurter Rathaus. Es funktioniert und deswegen ist das Massivzentral im Bethmannhof auch ein sehr spannender Case, also auch europaweit und es kommen jetzt alle, weil wir etwas geschafft haben, was relativ wenige sich vorstellen konnten, dass es überhaupt möglich ist. Und zwar tatsächlich 8000 Quadratmeter Single Tenant in Multitenant und Neunutzung zu bauen, die auch noch, sagen wir mal, eine Miete bezahlen kann. Angst ist der aller schlechteste Berater. Man muss aber sofort, als dieses Geheule um KI aufkam, haben wir uns überlegt, okay, was ist denn überhaupt diese KI? Und dann haben wir uns hier hingesetzt und haben sie getestet. Und es sollte auch nicht einfach nur so ein Wort sein, ach, für die Demokratie habe ich doch viel gemacht, ich war doch zweimal wählen. Nee, geh in einen Verein, kümmere dich um deinen Nachbarn, wenn er allein ist, lade ihn auf ein Gläschen Apfelwein ein, frage ihn, ob du ihm für ihn einkaufen kannst. Also dieser soziale Kit, der eine Gesellschaft zusammenhält. Setzt eure Ideen um, gründet Companies, macht euer Ding, geht arbeiten, seht das nicht als Bedrohung, sondern es ist ein Freiheitsgarant, mit seiner eigenen Idee so zu überleben, ein Unternehmen zu gründen, eine Vision durchzusetzen. Wenn das dann auch noch funktioniert, das ist die Future.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat, heute in Frankfurt am Main bei Florian. Moin.
Gute, sagt man hier.
Ja, ich muss mich ein bisschen...
Gute Morgen.
Gute
Morge.
Muss mich wieder ein bisschen dran gewöhnen.
Morge.
Denn ich habe ja vor 20, 21 Jahren war ich ja hier in Hessen. In Darmstadt habe ich ja studiert. Aber ich bin zum ersten Mal endlich hier im Massivzentral und freue mich riesig.
Mich freut es auch sehr, dass du es endlich hierher geschafft hast.
ja. Es wurde mal Zeit, ne?
Es wurde Zeit.
Wir haben ja vor 2 Jahren schon im Podcast gesprochen, aber wenn man dann die Geschichten hört und die Bilder sieht, dann hat man natürlich so richtig Appetit. Und jetzt hast du mir gerade schon eine kleine Führung gegeben. Ich bin sicher, die kann man auch noch ausdehnen.
Die normale Führung machen wir tatsächlich einmal im Monat und die geht zwischen 90 Minuten und 2,5 Stunden.
Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich am besten anfangen soll, weil jetzt gerade in den letzten 30, 45 Minuten gab es schon so viele Impressionen. Es geht um Kreativität, es geht um Innovation, es geht um gute Räume, es geht aber natürlich auch um dich und für die, die dich nicht kennen, stell dich doch mal vor, wer bist du?
Florian Jöckel, 1976 geboren, also schon ein bisschen älter, Konzertagent, treibe mein Unwesen aber auch im Sport und hatte das große Glück in meinem Leben, eigentlich immer mit sehr populären Menschen durch die Welt zu reisen und als Quick Visitor weltweit Sachen gezeigt zu bekommen. Also so der Club E oder ein gutes Restaurant oder ein schöner Ort oder eine schöne Boutique und so weiter und so fort. Und da habe ich mir immer schon gedacht, so okay, wenn ich einmal groß bin und mal Zeit habe, dann bringen wir das alles nach Frankfurt, weil ich in Frankfurt festgestellt habe oder auch generell in Deutschland, dass wir da so ein bisschen, also es gibt Potenziale und Wachstum nach oben. Mhm. Und ja, dann kam Corona und wir hatten endlich Zeit. Und dann haben wir im Lockdown einfach ein Ding gemietet, damals so eine alte Druckerei, und es hat sich dann herausgestellt, dass wir die einzigen waren, die irgendwas Neues gebaut haben, und das hat bundesweit relativ schnell eingeschlagen, weil wir eigentlich haben jetzt eine Herzensangelegenheit gebaut. Wir haben eigentlich eine Fahrradwerkstatt, also Radsport mit Ausgehkultur und kleiner Kantine verbunden. Mehr war das eigentlich nicht. Und natürlich dann auch mit diesen Mitteln, die man im Radsport hat, also Graffitis am Boden und dieses und jenes. Und das in einem alten Gebäude, das sah dann so ein bisschen aus wie so ein Hinterhof in Brooklyn. Und genau das hat in Frankfurt gefehlt oder in Deutschland. Und schon standen die ganzen Medien da. Und dann ist das alles relativ schnell explodiert. Und wir mussten auch raus aus der Location und dann mussten wir in den Bethmannhof ziehen. Also das hört sich jetzt so einfach an. Das war aber sag mal, wir haben es geschafft, wir sind hier, also der Proof ist, wir sitzen hier seit knapp 3 Jahren. Der Weg dahin war wild und es macht immer noch Spaß.
Ich dachte gerade, als du erzählt hast, dass du so spannende Orte schon gesehen hast in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Du hast es quasi so ein bisschen gesammelt und hast dann am Ende alles genommen und in dieses Album gesteckt, könnte man sagen, wenn wir jetzt mal von Musik reden würden.
Wenn man von Musik reden würde, haben wir eine weltweite Inspiration in ein, sagen wir mal, Bestandsgebäude gepackt, also in 2, erstmal in die Eschersheimer Landstraße 28, die ja lustigerweise auch immer noch auf hat. Dazu kommen wir aber später nochmal. Also eigentlich müsste die schon seit 3 Jahren abgerissen sein. Und dann natürlich im Bethmannhof. Bethmannhof ist ein unfassbares Gebäude mit einer unfassbaren Geschichte. 1748 gegründet, bis 2019 ausschließlich als Privatbank fungiert. Goethe hat hier seinen Kredit für die Italienreise bekommen. Der Grundstein für die Staatsanleihe und die deutsche Rente wurde hier gelegt. Der Eiffelturm zu einem Drittel mitfinanziert und so weiter und so fort. Mitten in der Stadt, direkt neben dem Römer, neben dem Frankfurter Rathaus. Ein Ort, der aber halt auch als unbespielbar galt, als er leer war, also leer stand. Und das ist ja so ein bisschen auch das Thema, unser Thema. Bestand. In der Zeit, in der sich, sagen wir mal, die Fußgängerzonen ändern, die Innenstädte komplett ändern und große Gebäude oder überdimensional große Gebäude aus der Zeit fallen und auch aus der Nutzung, haben wir es geschafft, mit dem Bethmannhof eine Blaupause zu bauen, wie sowas dann doch auch refinanzierbar funktioniert, dass weder eine Subvention drauf muss von seitens des Mieters, also Vermieters, oder von seitens des Staates oder was auch immer. Die meisten Ideen sind ja alle irgendwie subventioniert und wir versuchen aber das Ganze tatsächlich auf einem ökonomischen und geschäftsbetriebswirtschaftlichen Level zu halten, weil es nur so funktioniert. Mhm. Also auf lange Sicht und nachhaltig.
Und das ist ja ein Thema, das, wie du schon sagst, eigentlich viele Städte beschäftigt. Wie kann man die Innenstädte beleben? Wie kann man alt und neu, jung und alt zusammenbringen? Ist das nicht sogar eigentlich ein Geschäftsmodell, das man in viele Städte bringen könnte?
Es ist ein Problem erstmal. Ein Geschäftsmodell ist es nicht, weil man nicht einfach ein Gebäude, also eine Idee aus Frankfurt in Duisburg aufbauen kann oder umgekehrt.
Aber es gibt Grundsätze.
Es gibt Grundsätze, es funktioniert und deswegen ist das Massif Central im Bethmannhof auch ein sehr spannender Case, also auch europaweit und es kommen jetzt alle, weil wir etwas geschafft haben, was relativ wenige sich vorstellen konnten, dass es überhaupt möglich ist. Und zwar tatsächlich 8000 Quadratmeter Single Tenant, in Multitenant und Neunutzung zu bauen, die auch noch, sagen wir mal, eine Miete bezahlen kann und die funktioniert. Und das ist es, die Krux, die große Frage, die sich jeder Innenstadt gerade stellt. Weil was passiert, wenn der große Erstmieter rausfliegt, weil er Insolvenz anmeldet, Konkurs geht, Pleite oder weil die Zustände in der Innenstadt nicht mehr erlauben, ein Luxuskaufhaus zu betreiben?
Das ist so diese Galeria-Geschichte oft.
Ja, nicht nur die Galeria-Geschichte, es ist einfach auch der Wandel der Innenstädte. Wenn man sich das anschaut, das hängt auch ein bisschen mit Arbeitszeit zusammen. Also eine Innenstadt ist ja eigentlich eine Konsumfläche. Also da ist eine Büronutzung und eine Handelsnutzung und eine Kulturnutzung kommt zusammen mit und Gastronomie. Und wenn jetzt irgendwie seit Corona 2/3 im Homeoffice sitzt, merkt das in jede Innenstadt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, auch hier. Man merkt das montags. Man merkt es freitags, man merkt es heute, also gestern war Feiertag, heute ist die Stadt leer, heute passiert hier gar nichts. Also ich nenne das immer so ein bisschen charmant, die schlawinern sich alle ins lange Wochenende. nicht falsch verstehen, aber für eine Innenstadt und für die komplette, sagen wir mal, den Business Case Innenstadt ist es natürlich das pure Gift. Weil ein Motor, der immer nur auf einem halben Zylinder läuft, das kann am Ende nicht funktionieren. Mhm. Und deswegen ist es für uns auch als Magnet so wichtig. Ich meine, wir haben während Corona, also wir haben ja während Corona gegründet, wir haben 54 Mieter. Also kein Mensch schreibt gerade Mietverträge, wir machen das schon. Weil wir natürlich auch wieder eine Motivation sind, wieder vom Sofa zu Hause in sein Büro zu kommen, weil es ein Wohlfühlort ist, weil es ein kreativer Ort ist, weil es ein Ort ist, der inspiriert. Und das wiederum ist die einzige Lösung für die Innenstädte der nächsten 20 Jahre. Entweder fallen die um, wie so Dominosteine, oder man wird es tatsächlich schaffen, eine neue Definition für den Nutzer der Innenstadt zu bauen.
Ja.
Der abseits der, wir gehen aus und raven da und schmeißen unseren Müll an die Ecke und machen, was wir wollen, sondern die Tagesnutzung. Und das ist eigentlich der Key.
Wir werden auch nochmal in den Shownotes Bilder verlinken, denn das muss man gesehen haben, wenn ihr in Frankfurt seid, nutzt die Gelegenheit und kommt mal vorbei. Also man kommt hier auf den Hof, man kommt rein, man ist eigentlich in so einer Art Eventfläche, Bar, ganz viele Ausstellungsgegenstände. Dann hast du diesen alten Flair dieser Bank, die hier drin war. Und mich interessiert natürlich, wie ihr das gebaut habt. Also natürlich muss man kreativ sein, das sagt sich so leicht. Aber wie seid ihr auf diese Ideen gekommen? Also du hast am Anfang ja das weiße Blatt Papier.
Genau.
Du hast den leeren Raum.
Wir hatten am Anfang 8000 Quadratmeter und den Ist-Zustand. Der in einem sehr guten Zustand war, weil die Bank zum letzten Mal 2003 oder 2004 renoviert wurde. Also die haben sie quasi nochmal so gebaut und so wurde die Bank verlassen. Die war dann schon ein paar Jahre leer gestanden. Und wir sind dann mit einem kompletten neuen Nutzungskonzept eigentlich da rangegangen. Ich bin durch das Gebäude gelaufen und habe mir überlegt, okay, wo sind hier eigentlich verwertbare Flächen und für was? Und dann haben wir das ganze Ding quasi in so kleine Scheiben und Baukästen, in so wie mit so Holzbauklötzchen, haben wir einen Turm gebaut, einen neuen. Und haben gesagt, okay, unten müssen wir das machen oder wollen wir das machen? Also Cantina Social ist unser Herzstück, also auch unsere Key Signature DNA, so nennen wir das alles immer. Und auch der Treiber, also unten passiert das Public Life, unten ist aber auch das Wohnzimmer für die Büromieter, die oben sind, und aber auch die Eventfläche für den Treffpunkt der Stadtgesellschaft, dieses jenes. Dafür haben wir dann erstmal geschaut, was braucht man dafür? Also, und dann hat sich relativ schnell rausgestellt, dass wir eigentlich das ganze Erdgeschoss brauchen. Was das erste Problem war, weil es extrem viele Quadratmeter sind, natürlich auch extrem viele Kosten, und man hast du nicht gesehen. Und dann haben wir begonnen, okay, wo können wir quasi Zweitnutzung, wo können wir zwischenvermieten?
Ja.
Wie können wir quasi dieses Gebäude füllen? Aus einem ganz einfachen Interesse heraus, weil wir natürlich einen ganz normalen Mietvertrag unterschrieben haben.
Mhm.
Also es gab dann am Anfang, als es dann durchgesickert ist, dass wir den Bethmannhof bekommen, gab es die wildesten Geschichten. Der Bund hätte uns Geld gegeben, das Land hätte uns unterstützt mit mehreren Millionen. Die Stadt hätte uns das Gebäude gegeben, was ihr gehört. Nee, das Gebäude gehört tatsächlich der Bank. Und dem Besitzerkonsortium, und wir haben bei denen gemietet. Dankenswerterweise haben wir dann durch die Stadt für neue Formate, die wir gegründet haben, auch sofort Unterstützung bekommen und haben die auch weiterhin und haben auch einen sehr engen Draht zur Stadt, nicht nur, weil wir direkte Nachbarn sind, sondern weil hier tatsächlich auch viele Sachen stattfinden, die so eine Stadt, für eine Stadtgesellschaft extrem wichtig sind. Weil wir natürlich unser Konzept, dass du so wie du kannst da unten kein Restaurant reinbauen.
Nee.
Da unten kann kein kompletter Restaurantbetrieb sein. Das heißt, das muss eine Begegnungsstätte sein in irgendeiner Art und Weise. Das ist aber weder eine Konzerthalle noch irgendwas anderes, sondern das ist halt tatsächlich der Bethmannhof. Und daraufhin mussten wir tatsächlich selbst ein paar Units gründen.
Mhm.
Also unsere Cantina Social, dann unsere Event Unit. Das heißt, wir haben erstmal Arbeitsplätze geschaffen.
Ja.
Zusätzlich zu einem Mietvertrag, der, sagen wir mal, der erste der Art war, den ich in dieser Dimension unterschrieben habe. Und der auch, sagen wir mal, relativ sportlich aufgegleist war und relativ schnell, sagen wir mal, uns nicht gezwungen hat, sondern im Prinzip war das ein persönlicher Wunsch, dass das ganze Ding, jetzt wenn du sowas ankündigst, dass es nicht ein Jahr dauert oder zwei Jahre, bis der erste Mieter einzieht, sondern unser erster Mieter ist genau nach 3 Tagen eingezogen. Und ja, ja. Und das waren dann da, und wir haben diesen Speed gebraucht und auch diesen Druck, um das Momentum perfekt zu nutzen. Und haben dann quasi begonnen, jeden Raum, wir sind durchs Haus gelaufen, so wie ich mit dir gerade auch durchs Haus gelaufen bin, und haben uns angeschaut, was können wir hier überhaupt machen. Zeitgleich, das haben wir dann auf dem Papier geschrieben, die Räume haben alle so Namen bekommen und die wurden nach, also wir können es verraten, die wurden nach, also ich habe sie nach Zahlen benannt.
Okay.
Und die Christina Oswald hat sie nach Gemüsen und Obst genannt. Das
okay. war
Avocado, Orange, Zitrone. So jeder Raum hat so einen Namen.
Ja.
Und dann haben wir für jeden Raum kuratiert eine Nutzung gesucht. Wir wussten, okay, wir haben aus dem alten Massiv, haben wir 6-7 Mieter gehabt. Die haben wir mitgenommen. Wir wussten, dass 2-3 Leute Interesse haben, aber die wussten ja gar nicht, wo wir hinziehen, weil das ja ein Geheimnis war.
Mhm.
Dann ist UN Studio, das war einer der 3. UN Studio hat dann sofort gesagt, okay, wir ziehen hier rein. Das war schon mal natürlich ein Faktor, der beruhigt hat. Dafür war aber auch klar, dass kein anderes Architekturstudio hier reinkommt. Als durchgesickert ist, dass UN Studio herkommt, haben alle Architekturstudios der Stadt angerufen. Sie wollen alle hier rein. Wir wollten aber kein Architektenhaus bauen, sondern wir wollten tatsächlich
FOMO.
Das Massivzentral bauen.
Ja.
Und zwar ein Ort, in dem sich dann quasi die Gewerke nicht gegenseitig die Arbeitsplätze und Aufträge wegjagen, sondern ein Ort, der tatsächlich funktioniert. Wo dann auch
eine Community kuratierst du.
Und eine Synergie.
Ja.
Und das Lustige oder das Gute ist, dass ja hier im Haus jetzt plötzlich die Wege sind sehr kurz und alle arbeiten zusammen. Die haben sich da teilweise gar nicht gekannt. Und das merkt man, oh, der Fotograf, geil, so dahin, Design, oh, Programmierer, super. Also es funktioniert blendend. Also man kann, man hat quasi in diesem Mikrokosmos Massivzentral eigentlich eine komplett neue Arbeitswelt geschaffen, die sich gegenseitig hilft und auch autark funktioniert. Also das ist das Spannende. Und das musste natürlich alles in Rekordzeit gebaut werden.
Ich hatte kürzlich den Heiko Kolz zu Gast. Ich weiß nicht, ob du den schon mal, ob der dir schon mal untergekommen ist. Der baut auch Orte, aber eher im ländlichen Bereich, wo er dann einen alten Hof nimmt und dort auch ein Café baut und einen Kreativspace und da auch Künstler, Handwerker, alles Mögliche zusammenkommen. Und da hatten wir auch die Frage, wie, also muss man eigentlich dafür sorgen, dass es gewisse Guidelines gibt oder entsteht das einfach dadurch, dass man gut kuratiert?
Ich glaube, es entsteht nur durchs Kuratieren und natürlich durch den Ort.
Ja.
Also das muss schon in Anführungszeichen, der Ort muss eine gewisse Strahlkraft haben.
Ja.
Also es, was ja immenser Leerstand in der Innenstadt hat, sowas gibt es ja eigentlich.
Nee.
Also gab es damals nicht. Und eine der ältesten Privatbanken der Welt oder Europas gibt's auch nicht oft auf dem Markt, eigentlich gar nicht. Und das ist der eine Aspekt und dann muss es aber halt natürlich funktionieren.
Ja.
Und das ist immer das, es hört sich immer alles so easy an und aber am Ende muss es funktionieren. Und das muss nicht funktionieren einmal für eine Pressemitteilung und dann ist da irgendwie nichts da, sondern unser Daily Business, deswegen sind meine Umzugskisten noch nicht mal ausgepackt seit 3 Jahren, ist tatsächlich, dass dieses Ding läuft. Da muss jeden Tag eine Bespielung rein, man muss wissen, was passiert hier in einem Jahr. Und das sind so, und da kommt jetzt der Konzertagent wieder in mir raus, weil wir ja eh immer in der Zukunft leben. Also,
denn das hatten wir ja im letzten Podcast auch schon beleuchtet. Du hast ja viele Jobs und viele Sachen schon gemacht. Und all das kommt jetzt hier auch zusammen. Ne? Also gib uns nochmal ein Verständnis, was so dein Aufgabenbereich ist.
Mein Aufgabenbereich ist eigentlich, also bei uns gibt es weder einen Titel als Gast, also man gibt seinen Nachnamen ab und kann sich dann auch als deutscher Bankchef oder Oberbürgermeister der Stadt sicher sein, dass man hier einfach einen Rückzugsort hat, einen Safe Space des Aufenthalts. Und meine Aufgabe ist eigentlich so ein bisschen alles, die haben alle anderen hier im Haus auch. Es gibt hier keine Jobbetitelung. Hier gibt es auch keine Arbeitszeiterfassung oder sowas. Das gibt's auch in der Musikindustrie nicht. Und hier gibt's aber auch, also hier macht jeder jedes. Also hier ist sich auch niemand so fein, mal irgendwie die Mülltonne zu bringen oder in der Küche in Anführungszeichen beim Ausladen auszuhelfen.
Aber Florian, warum ist das denn für viele Unternehmen so ein Problem? Warum klappt das denn in vielen Unternehmen genau nicht? Warum wird da über Arbeitszeit diskutiert und über Werte und über diese ganzen Dinge, wie man sich organisiert? Hier passiert es offensichtlich sehr organisch.
Weil es keine gemeinsame Identifikation für den Betrieb gibt. Das ist relativ einfach. Also wenn die meisten Menschen arbeiten einfach irgendwo und fühlen sich automatisch, also die sich positiv einbringen, die sind einfach geräuschlos da und die sich nach negativ behandelt fühlen, sitzen zusammen und schaukeln sich dann hoch.
Ja.
Und dann wird es immer schlimmer anstatt besser. Bis irgendwann mal, es überhaupt keine Synergien mehr gibt und eine absolute Dissonanz herrscht. Und das ist in Gruppen immer so. Und hier ist es was ganz anderes. Das ist ein Projekt, das den Leuten tatsächlich Spaß macht. Die kommen gerne hierher. Und werden hier natürlich auch wertgeschätzt. Und hier ist auch niemand, also Mindestlohn zahlen wir hier nicht. Punkt. Die Leute verdienen hier schon besser.
Ja.
Und die werden hier auch in ihrer Arbeit wertgeschätzt. Auf der anderen Seite bekommen sie extrem viele Freiheiten. Das heißt, es muss hier auch so laufen, dass hier sich zum Beispiel, mich wird man nie hinter der Bar sehen. Also wenn die mich da sehen, schicken die mich sofort weg. Und ich will auch nicht wissen, wie die Kaffeemaschine funktioniert. Es interessiert mich nicht. Nicht, weil ich die Kaffeemaschine, die ist mega geil und auch ein Einzelstück hat uns Lamazocco gebaut, sind wir sehr dankbar, aber ich will die trotzdem nicht bedienen, sondern meine Aufgabe, um zurückzukommen, ist tatsächlich das Große und Ganze, der Außenminister,
Community Manager,
wobei das die Community Insight gar nicht so meine Aufgabe ist, sondern tatsächlich, hätte ich auch nicht gedacht, es sind so viele Sachen plötzlich, die außerhalb des Massivs sind, die wichtig sind. in den Ausschuss da, in ein Meeting da, Konzeptionsgruppe da, Ideengebung da, Frankfurter Nachtrat und so weiter und so fort. Das sind alles eigentlich ehrenamtliche Tätigkeiten, die zusätzlich noch auf die Agenda kommen, die aber dazugehören, um so ein Projekt mit Leben zu füllen und am Leben zu erhalten und auch ja zu bespielen. Und somit auch die Jobs, die hier mannigfaltig entstanden sind, auch zu sichern. Also das ist ein ganz, ich bin eigentlich ein Geschäftsführer im Außendienst.
Kulturbotschafter.
Sowas, ja, das wird immer so, so viel Kultur ist es hier eigentlich im Prinzip gar nicht. Es ist eine Einstellungssache und Mindset. Weil Kultur ist mir schon wieder ein Begriff, der ist hat viel zu viele Ecken und Kanten. Wir kümmern uns tatsächlich und wir denken über die Mauer hinaus. Bei uns ist Kultur willkommen, bei uns ist Independent Musik willkommen, bei uns spielt Kraftklub, bei uns ist Sport da, der Eintracht Frankfurt, der DFB, alles was hier in dieser Stadt ist, findet hier auch statt. Gerade wurde ein neuer olympischer Sportbund wieder belebt hier bei uns. Hier gehen die Leute ein und aus und die olympische Gesellschaft wurde hier quasi neu belebt. Und das sind alles so Sachen, die sind für uns selbstverständlich. Und wenn man mal zwei Wochen nicht da ist, hab sogar ich den Anschluss verloren. Und wenn jemand sich hier nicht ins Thema richtig reinarbeitet, kann er gar nicht begreifen, was hier los ist. Zeitgleich entwickeln wir eigene Formate. Also wir haben Sportfilmfestival gegründet, zusammen mit Max Koga. Wir haben die Frankfurt Secret als Modemesse etabliert hier als die. Wir haben eine Massive Games Convention gegründet und sind im Indie-Nachwuchsbereich tätig. Und es passieren lauter Sachen, die jetzt auch wieder skaliert werden. Also wir skalieren jetzt die Frankfurt Secret nach Florenz und hängen sie an die Florence Secret, hängen sie zusammen dran, weil unsere italienischen Hersteller gesagt haben, wie krass geil ist das denn? Das brauchen wir in Italien auch. So, das gründen wir jetzt übernächste Woche in Florenz, wird es groß angekündigt. Du hast es schon jetzt von vorne weg und es entstehen hier lauter eigene Formate und auch neue Business Cases. Also die Bands, die im Stadion spielen im Sommer, die machen alle ihre Pop-Up-Stores hier bei uns. Und das ist schon.
Also es ist
muss man halt alles
es ist steuern. Eine Tankstelle gewissermaßen auch für Kreativität, für Energie. Brauchst du diesen Ort, die Menschen hier auch, um kreativ zu sein? Oder läufst du auch durch Frankfurt oder bist auch mal draußen in der Natur? Wie kommst du auf Ideen?
Ich komme auf Ideen eigentlich, also ich brauche diesen Ort. Also der Ort ist, oder eher das Team. Ich brauche eigentlich mal die Leute drumherum, die diesen Ort zu was Besonderem machen. Also ich spare mich auch sehr gern. Da ist dann unser Gastrochef Timmy kennengelernt. Ich meine, dem sein Spirit, ich meine, wer ihn einmal lachen gehört hat, versteht, was ich meine. Ich brauche die Christine Oswald, ich brauche den Achim Richter, ich brauche unseren Eventmanager Ömer Enrique Errold. Ich brauche diese Leute, die im Tagesgeschäft da sind.
Ja.
Das sind so Leute, durch die dann auch Sachen möglich werden, weil die dann ja in die Umsetzung gehen. Also eine Idee geht ja dann direkt in die Umsetzung. Das mache ich ja dann nicht mehr. Also, weil auch mein Tag nur 24 Stunden, wie jeder andere Tag auch hat. Und dementsprechend aber halt auch wieder, jetzt kommen wir wieder zurück zur Musik, das ist halt immer schon so da gewesen. Du hast nicht einen Großkonzern gehabt. Die Agenturen sind klein, die Touren gehen dann bis riesig und dann stellt man sich halt die jeweilige Expertise temporär kurz an. Und so gehen wir eigentlich an jedes Problem ran. Mhm. Und
wie trefft ihr Entscheidung? Bist du jemand, der dann viel initiiert oder bist du dann jemand, der am Ende auch gerne den Daumen hebt oder senkt? Also wie stark ist deine Stimme dann oder wie sehr hältst du dich vielleicht auch zurück?
Ich bin, wie soll man sagen, sehr pragmatisch. Wenn irgendwas nicht geht, also wir fangen, erstmal gibt's die Idee. Und wenn dann aber sofort klar ist, okay, die geht aus irgendwelchen Gründen nicht oder aus rechtlichen Gründen nicht, da haben wir den Sven Seib, der uns da immer zur Hand geht, der auch Partner hier ist bei uns mit diesen ganzen baurechtlichen Sachen und Brandschutz und hast du nicht gesehen. Ja. Also Nutzungskonzept, da habe ich mir natürlich auch schon jetzt über die Jahre, sind wir alle Experten geworden in diesem Thema. Aber wenn es dann geht nicht, dann ist die Idee sofort weg. Ja. Dann wird die aber die Idee zum... Also das Wort geht nicht, kann ich eigentlich nicht akzeptieren. Deswegen schwenken wir die Idee dann, bis wir die Lösung haben. Und dann wird die Idee halt so umgesetzt, dass sie umsetzbar ist. Mhm. Und das ist eigentlich unsere Herangehensweise. Also auch ganz pragmatisch, also wie auf dem Konzert auch. Du hast jeden Tag eine Produktion, 20 Uhr geht die Tür auf und um 20 Uhr muss irgendwas passieren. Das ist völlig egal, ob die Band krank ist, ob uns das Essen geschmeckt hat. Es interessiert niemanden. Die Leute wollen die Show sehen und die Show muss einfach in irgendeiner Art und Weise. Und wenn dann aber irgendeine LED-Wand nicht funktioniert, dann muss es halt auch ohne die scheiß LED-Wand gehen. Da kann man sich im Nachhinein überlegen, was man mit dem örtlichen Veranstalter macht und wie man ihn dann frittiert. Aber das interessiert erstmal auch niemanden, weil es geht um die Leute, die diese Show sehen wollen. Es geht immer um die Communities. Und das ist genau der Punkt. Und deswegen muss man eigentlich einen sehr flexiblen Pragmatismus an den Tag legen.
Was können denn Unternehmen, und davon gibt's gerade viele, die sich fragen, wie sie weitermachen in Richtung Raumgestaltung, in Richtung Innovation, da gibt's gerade viele Fragen, weil die Unsicherheit eben so groß geworden ist. Was können die von euch lernen?
Boah, das ist, was könnt ihr von uns lernen? Also wir sind ja jetzt erstmal keine Universität und auch, ich glaube, von uns können die am Ende nur lernen, wie man einen Wohlfühlort bauen kann.
Mhm.
Und die Unternehmenskultur müssen sie selbst klären. Und die gehört natürlich zu einem Wohlfühlort. Und diese Unsicherheit, das ist ein Thema. Ich bin viel in der Welt unterwegs, immer noch, und auch in Schwellenländern, halb Franzose und so weiter. Und alle schauen auf Deutschland und denken sich, seid ihr eigentlich noch ganz dicht?
Euch geht's doch gut.
Wieso heult ihr die ganze Zeit rum? Was ist mit euch los? Wieso ist die Grundstimmung so schlecht? Euch geht's besser als allen Europäern. Euch geht's besser als komplett Nord- und Südamerika. Also heult hier nicht rum. Und das Mindset killt bei uns 50% der Kreativität. Und
woher kommt das?
Puh, keine Ahnung. Ich frage mich auch. Weil vor uns steht gerade so eine Flasche, die ist halb voll und dann ist sie bei dem einen halt halb voll und in Deutschland ist sie immer halb leer. Oh Gott, die Flasche ist bald leer. Nee, und wir haben aber so viel Geld, dass wir 10 von diesen Flaschen sofort wieder kaufen könnten. Und wir verschwenden die Energie sinnlos und zeitgleich geht's uns auch zu gut. Also das ist auch so ein Punkt, wir sind an einem Punkt angekommen, wenn man in Frankreich würde niemand auf die, haben die härteren Gewerkschaften als wir. Aber es würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, ich will jetzt 3 Tage nur arbeiten oder so. Das würde nicht funktionieren, weil du am Ende ja auch dein Leben organisiert bekommen musst und irgendwie muss es auch finanziert werden. Und keiner würde auf die Idee kommen, dass es der Staat tut. Und wir glauben aber, ja, das ist doch alles super. Und dann am Ende ist uns die wichtigste Tugend abhanden gekommen, der Fleiß. Und das ist ein Riesenproblem. Und die Extrameile zu gehen, ist keine Strafmeile, sondern das ist tatsächlich der Bonus am Ende. Und das ist auch der Vorteil, den man dann im Wettbewerb hat, den die anderen übrigens auch alle gehen. Das heißt, es ist völlig absurd, dass wir als einziges Land denken, hier passiert, wir müssen das alles irgendwie entspannter machen und so weiter. Aber nein, wir müssen schauen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben.
Ich glaube, wir gucken immer, wie schafft man mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel.
Und das ist genau,
das Minimalprinzip.
Das ist so ein Schlawiner-Prinzip.
Ja.
Und das hat die letzten 20 Jahre funktioniert und es funktioniert jetzt nicht mehr.
Ja.
Jetzt werden die Probleme sichtbar. Das ist ein bisschen wie, wenn man schwer krank ist und nicht zum Arzt geht. Und irgendwann sagt der Arzt, wissen Sie, wären Sie mal vor 20 Jahren gekommen, dann hätten wir noch was machen können. Jetzt ist es in 2 Tagen erledigt. So, und ein bisschen so ist es hier auch. Und wie soll man das sagen? Es ist eigentlich total absurd. Und das findet auch jeder total absurd. Und verstehen tut's auch niemand. Und wir sitzen da in so einer Art Selbstmitleid und oh Gott.
Verschränkte Arme, ja.
Die bösen Unternehmer beuten uns alle so aus. Dann fallen wir auch auf so Tricks rein, so politische Hütchenspielertricks, eine Reichensteuer. Ich meine, wir haben 125 Milliardäre, den kann man gerne alles abnehmen. Das wird das Problem aber nicht lösen. Und dann wird natürlich zusätzlich auch das Problem nicht richtig angegangen. Wenn man die Wirtschaft ankurbeln will, macht man das garantiert nicht durch Preiserhöhungen und durch, wir brauchen jetzt noch mehr Steuern, weil wir irgendwie hier das Land nicht mehr finanzieren können.
Mhm.
Das ist ein bisschen, es kommt gerade alles zusammen. Aber am Ende sind es wir, die es regeln müssen, weil ansonsten geht's komplett schief. Und diesen Spirit, den hat der gemeine Deutsche eher nicht so.
Mhm.
Dieses lebensfrohe und okay, das ist mir doch egal, ich mache das trotzdem und ich muss mein Geld verdienen, weil ich dann in mein Lieblingsrestaurant gehen will und so weiter und so fort. Das haben wir alle nicht, sondern es steht uns zu und das kann doch nicht sein und die und das und hast nicht gesehen, die bösen Amerikaner und der böse Russe und der Chinese macht alles kaputt. Nein, wir lassen es zu, dass wir kaputt gemacht werden, weil wir ein Mentalitätsproblem haben.
Mhm.
Ist eigentlich meine Sicht der Dinge.
Du bist ja nur auch wirklich viel unterwegs, international und sprichst mit vielen anderen Menschen aus auch unterschiedlichen Berufen. Wenn ihr dann über Deutschland sprecht, fühlst du dich dann als Deutscher oder sagst du eher, ich bin Europäer oder ist es am Ende der Frankfurter?
Ich bin eigentlich ein Weltbürger, also wie wir alle auch. Also dadurch, dass man halt, hab so viele Reisetage und auch so viele Freunde, Setups, Partnerschaften überall auf der Welt und bin auch so viel unterwegs, das sind dann einfach dann in Buenos Aires ist man halt bei seinen Freunden, Punkt. Und das ist dann, klar ist es alles dann anders bei denen, aber das erdet einen dann auch. Ich meine, ab da merkst du dann, okay, wie wie absurd ist das eigentlich alles bei uns? Ich meine, und da lernst du aber natürlich auch dieses Mindset, dass es eh immer weitergeht. Die große Frage ist nur, ob mit mir oder ohne mich.
Ja.
Und es ist um jetzt wieder zurückzukommen, es wird immer eine, also es gibt auch, wenn man jetzt nach Asien fährt, wird man upstarting Märkte sehen. In Amerika, da laufen keine Nazis rum. In New York, so krass war New York noch nie. So die jungen Viertel, die jungen Kneipen, die Barszene, die Gastroszene, die Shops, das ist alles abgefahren. Bei uns kommt in den Nachrichten an, was da und so weiter, das, was halt ankommt. Keiner redet darüber, dass es eigentlich die wildeste und geilste Zeit da gerade ist und dass eigentlich auch kein Amerikaner jammert. Denen ist sogar ihr Präsident scheißegal, in Anführungszeichen, weil er eh bald weg ist, weil er nicht länger machen kann.
Hoffen wir.
Die amerikanische juristische Verfassung ist so stark, dass er auf keinen Fall weitermachen kann. Geht nicht. Also auch sein Alter ist so, dass es nicht funktioniert. Wird so nicht passieren.
Er wird versuchen, das zu verlängern.
Das wird er aber nicht schaffen, weil die Konstitution es nicht zulässt. Aber auch das ist nicht kein deutsches Problem, weil wir haben unsere eigenen Probleme. Also das ist ja genau der Punkt. Wir schauen uns gerne von außen den Rest der Welt an und haben immer einen guten Ratschlag.
Und aber immer eine Meinung.
Wir sind aber gar nicht mehr in der Position, irgendjemandem einen Ratschlag zu geben, weil komm mal hierher und schau dir mal unsere Innenstädte an. Schau dir mal den Zustand Deutschlands an und red mal mit einem normalen deutschen Bürger. Der ist unzufrieden. Und in Buenos Aires ist niemand unzufrieden. Das Leben ist da viel härter. Die arbeiten, die haben Spaß, die gehen aus. Da wird am Wochenende barbecuisiert und so weiter. Das ist eine ganz andere Kiste. Geh nach Südfrankreich, selbes Spiel in Grün. Überall ist das Mindset anders.
Mhm.
Und ich bin natürlich gar nicht in der Position, jemanden im Ausland einen Ratschlag zu geben. Das tue ich auch gar nicht. Sondern wenn die hierher kommen und sagen, finden den Ort gut, dann ist es super. Und dann gibt's Leute, die sagen, hey, können wir sowas nicht auch in Südamerika machen? Ich so, natürlich können wir das machen. Wir müssen uns halt mal die Parameter abklopfen.
Das ist der Spirit.
Also diese Synergien gehen überall.
Ja.
Und das geht sogar, glaube ich, im Moment besser in Ausland als in Deutschland.
Mhm.
Wobei jetzt gerade natürlich durch die Immobilien-Innenstadt-Situation jetzt auch Sachen möglich werden in den nächsten 10 Jahren. Also ich vergleiche das immer gern mit dem Mauerfall damals, Berlin-Mauerfall, und so wird es in jeder Innenstadt sein. Aber dazu brauchst du halt das richtige Mindset, weil ansonsten bleibt es einfach leer und verrottet.
Und viele warten aber, glaube ich, lieber ab und dann, 10 Jahre Mietvertrag, weiß ich nicht, was bis dahin ist und mal gucken, ne?
Ja.
Man muss auch mutig reingehen.
Mutig muss man immer sein. Also, es ist ja auch, wie soll man sagen, keine Firma ist ohne Risiko gegründet worden. Und das ist so ein bisschen das Thema. Und dann sitzen jetzt die Leute, die noch nie ein Risiko hatten, sind jetzt die am lautesten jammern.
Ja.
13. Monatsgehalt, dieses, jenes. Gewerkschaftliche Stundenzahl festgelegt, alles tipptopp, Elternzeit, was es alles gibt,
ja, ist
auch alles super. Wir sind ja am Peak der Errungenschaften. Das ist ja genau das, warum der Rest Europas es nicht versteht, warum wir so drauf sind, wie wir drauf sind. Das müsste man eigentlich alles zu wertschätzen wissen und sagen, okay, weißt du was, um das zu konservieren, allein deswegen sollten wir uns den Arsch aufreißen. Aber nein, das ist dann alles selbstverständlich geworden, da will man noch mehr und noch mehr. Und am Ende wird das Geschrei riesig sein, wenn es irgendwann nicht mehr funktioniert.
Und ich glaube, um eine Veränderung hinzubekommen, brauchen wir halt inspirierende Geschichten von Menschen, die anders arbeiten, die es anders angehen. Das ist ja auch die Idee des Podcasts,
ja,
diese Geschichten hörbar zu machen,
ja, weil
ich schon glaube, dass da eine große Kraft drin liegt in diesen Geschichten, um dann da in dieses Thema auch einzusteigen. Ja, also wer das hier hört, bekommt vielleicht mal Appetit vorbeizuschauen und sich inspirieren zu lassen. Mich interessiert nochmal auch dieses demokratische Element, ja, von viele unterschiedliche Leute, die zusammenkommen und einen gemeinsamen Nenner finden und auch kompromissbereit sind und dann entsteht was Cooles, was
genau, auch
wirtschaftlich trägt. Ich glaube, das brauchen wir an vielen Stellen gerade. Und gleichzeitig sehen wir, dass viele Probleme haben, ins Gespräch zu kommen und eher aufeinander zeigen mit dem Zeigefinger. Aber wir brauchen ja Dialog, ja, wir brauchen Begegnung, wir brauchen die Räume dafür. Gerade in diesen Zeiten, in denen alle irgendwie über Demokratie reden, aber das oft gar nicht mehr so klar ist, was es eigentlich ist, glaube ich.
Wir reden, glaube ich, am Ende sogar zu viel über Demokratie, weil das, was wir da jetzt alles sehen...
Ein Buzzword geworden fast.
Nee, es ist ein Marketing, das ist ein Marketing-Word geworden.
Ja.
Und im Prinzip, was wir gerade erleben, ist ja auch Demokratie. Also wir haben in Frankfurt gerade Koalitionsverhandlungen für einen neuen Magistrat. den wir dringend brauchen, den hätten wir schon vor 2 Wochen funktionsfähig gebraucht, eigentlich schon vor 3 Wochen. Und es wird gerade mit politischen Spielchen hin und her gehalten, taktieren, dieses, jenes. Es findet alles in einer Zeit statt, wo wir uns solche Spielchen nicht erlauben können. Das ist auch Demokratie. Die Leute sehen das auch als Demokratie und sehen, dass Demokratie in dem Fall nicht funktioniert. Das heißt, da muss gar keine Image-Kampagne für Demokratie machen, wenn die gelebte, gefühlte, jeden Tag Demokratie nicht funktioniert. Und da muss man sich dann auch nicht wundern, dass Leute aus irgendwelchen Gründen sich dann von der Demokratie abwenden, was natürlich eine Vollkatastrophe ist, wenn man sich unter anderem in Sachsen-Anhalt die Wahlprognosen anschaut. Die Verantwortlichkeit dafür ist aber natürlich jetzt nicht nur beim Wähler, sondern bei einem Ist-Zustand, bei einem gefühlten Ist-Zustand der Republik. Und das... Deswegen müssen wir eigentlich gar nicht die Demokratie promoten, sondern die Demokratie müsste einfach nur ihren Grundaufgaben nachkommen, was in der Kommune ist. Okay, wir brauchen einen funktionsfähigen Magistrat, wir haben ein Unsicherheitsgefühl, das muss behoben werden. In Frankfurt haben wir ein Drogenproblem, also eine offene Drogenszene, die weltweit einzigartig ist, das muss behoben werden.
Ich bin gestern am Frankfurter Hauptbahnhof angekommen, musste mich erstmal durch die Zombie-Apokalypse durchschlagen.
So, das sagst du jetzt. Danke, dass du sagst. Weil bei uns, wenn wir Frankfurter das sagen, heißt es, oh ja, das war schon immer so. Früher war das auch schlimmer. Ja, ja. Nein, früher war das nicht schlimmer. Und es ist auch egal, wie es früher war, weil sowas nennt man Evolution. Es darf keine Innenstadt so aussehen. Und zwar nicht in Deutschland, nirgendwo. Das sagen zum Beispiel auch Leute in Südamerika. Wenn die dann, wo kommt der her? Dann sind die völlig interessiert. Dann sagen die Frankfurt. Ja, ja. Dann googeln die so ein bisschen in El Chalten.
Siehst du hier diese schönen Bilder?
Genau, dann sehen sie den Bahnhofsviertel und sagen, what the fuck? Wieso lässt es irgendjemand zu, dass eine Stadt so aussieht?
Und das ist die Eintrittskarte in die Stadt.
Das ist die, genau, das ist die Visitenkarte. Und das sind so Sachen, das versteht die Demokratie nicht, dass das in, also nichts gegen Menschen, Suchtkranken muss geholfen werden. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Ja. Also es muss auch alten Menschen geholfen werden, es muss Sozialschwachen geholfen werden, es muss jedem, der Hilfe braucht, muss Hilfe bekommen in einer zivilisierten, demokratischen, westlichen Welt. Punkt. Ja. Aber nicht so. Weil wenn man jetzt da mal genau hinschaut, wenn das Hilfe ist, wenn die so aussehen soll, dann wollen wir von diesen Leuten gar keine Hilfe haben. Weil du lebst weiterhin auf der Straße, du vegetierst auf der Straße, du krepierst auf der Straße. Das ist nicht gut. Und Prävention ist es auch nicht. Weil wenn du jetzt Kinder, Bahnhofsviertel, dieses, jenes, ich meine, es ist der Wahnsinn. Und das sind die Gründe, die gibt's überall. Jede Innenstadt hat die ähnlichen Probleme. Wenn man sich mal die Superlative anschauen will, schaut man nach San Francisco. Mhm. Nun ja, da hat die New York Times ja neulich mit einer Titelseite eröffnet über San Francisco. Das kann man sich jetzt in Europa durchaus. Also es gibt nur eine Stadt, in der das so passieren wird. Das ist wahrscheinlich unsere und dann ist es auch zu spät. Und man muss die richtigen Signale bauen, weil ansonsten macht es keinen Sinn, über Demokratie zu reden, weil die gefühlte Demokratie nichts mehr hinbekommt.
Ja.
Und das ist das schlechteste Ambassador für Demokratie, den es überhaupt gibt.
Ja.
Und dann gibt es natürlich wieder die Menschen, und das sind viel mehr, als man glaubt, die Stadtbevölkerung, die Vereine, alles abseits dieser Kiste, die haben ja andere Interessen. Und es ist ja relativ leicht gelöst.
Mhm.
Also, weil es ist ja tatsächlich eine politisch organisierte Geschichte. So, mhm. Das muss man aber einfach klären. Das gehört, also wenn, wäre das eine Geschäftsführung, dann würde dieses Geschäft einfach so nicht funktionieren, weil in der Lobby alles ausgebrannt ist. Wir haben Brand- und Wasserschaden in der Lobby und keiner kommt in seine Büros. Da muss man halt den Brand löschen, sanieren, den Wasserschaden beheben und das Foyer schön neu gestalten. Dann kommen die Leute doch wieder rein. Es ist eigentlich relativ einfach. Mhm. Weil, und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und der Weg muss auch gefunden werden, weil auch das ist demokratisch. Eine Demokratie, so wie wir sie kennen, die stabilste eigentlich, weil wir ein Vielparteiensystem haben und deswegen auch immer Koalitionen haben, die wir auch aus Sicherheitsgründen haben, dass nicht irgendjemand alleine durchmarschieren kann und so weiter und so fort. Aber wenn sich diese demokratische Mitte nicht mehr einigen kann auf einen Minimalwert, und der Minimalwert muss immer sein, also für mich sind das Manager der Stadt, die bewerben sich für ein Amt, um eine Stadt zu managen.
Ja.
Und dann muss man diese Stadt auch managen. Mit all seinen schönen Seiten und auch seinen negativen Seiten.
Ja.
Und das ist deine Aufgabe. Punkt.
Die und Stadt ist die Company dann.
Ganz genau. Die Stadt ist die Company. Und die Company hat Untermietverträge mit allen anderen Companies, von denen sie lebt, weil sie über verschiedenste Steuerwege und so weiter und so fort. Und genau das ist das Problem, wo es gerade, sagen wir mal, gerade bei uns hakt und wo natürlich dann auch das Demokratieverständnis ins Wanken gerät. Und nur, falls jetzt irgendjemand mithört, mein Demokratieverständnis wird immer in der demokratischen Mitte bleiben. Aber zur Demokratie gehört auch sowas öffentlich in einem Podcast sagen zu dürfen und sogar zu müssen, weil am Ende sind es Zustände, die so einfach nicht gehen und machen natürlich auch, um jetzt wieder in den Case zu kommen, zum Beispiel Geschäfte, Mietgeschäfte, Wohngeschäfte im Bahnhofsviertel sind bei null. Das geht so nicht mehr. Keiner will ein Büro da mieten. Selbst die jungen Startups, keiner will da hinziehen. Niemand will da hin. Nichts funktioniert mehr. Jetzt haben sie noch 4 Baustellen da reingebaut. Die Stadt ist lahmgelegt. Das ist das Fatale daran, weil eigentlich die Potenziale dieses Viertels so groß sind. Das ist irgendwie tatsächlich eins der spannendsten Viertel in der Innenstadt. Und durch eine Mikroveränderung, nämlich genau die offene Drogenszene zu verschieben, hättest du da alles, was auf einem Wahlplakat steht. Wohnraum ist frei und leer, coole kreative Büros sind frei und leer, Möglichkeiten, du kannst auch lauter sein, weil es ein Mischviertel ist und so weiter. Alles wäre da. Mhm. Und das ist, sagen wir mal, ein Managementfehler, der in der Firma am Ende darüber entscheidet, ob du in die Insolvenz gehst oder ob du den geilsten Turnschuh der Welt baust.
Ich denke mir ja oft, wenn ich hier mit meinen Gästen spreche, eigentlich müsstet ihr in die Politik gehen, weil viele sind sehr mit Leidenschaft dabei, viele gestalten gerne, viele sind gut vernetzt, aber so gut wie niemand möchte in die Politik gehen, obwohl wir ja alle mehr oder weniger auch politisch aktiv sind, aber so wirklich, könntest du dir das vorstellen in irgendeinem Szenario?
Nee, also doch, ja, und vielleicht bin ich auch in der Politik als politischer Mensch. Und die Politik braucht auch genau solche Menschen, die sagen, wir gehen nicht in die Politik, weil wir ja Sachen machen. Und die Politik steckt ja den Rahmen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Massiv Central. Wir haben natürlich irgendwie einen sehr guten Draht zur Lokalpolitik.
Ja.
Und die sind auch alle regelmäßig hier. Wir tauschen uns regelmäßig aus. Und wir sind dann auch ab und an auch mal, so wie jetzt gerade, ein bisschen lauter nach draußen. Nicht um die Politik zu kritisieren, weil das macht auch in der Firma keinen Sinn. Du kannst nicht sagen, dass der Chef ein Arschloch ist.
Punkt. Ein bisschen zu fordern, ja.
Nee, und oder auch zu unterstützen. Ich meine, so eine in der Zeit, in der jetzt gerade hier politischer Stillstand aufgrund von Koalitionsverhandlungen ist, geht das Leben ja trotzdem weiter.
Mhm.
Wir leben in einem Zeitalter, wo ein Instagram-Post den Weltfrieden eliminieren kann. Und da kann es und darf es nicht sein. Also was ist, da braucht man nicht schnelle Eingreiftruppe. Man braucht ein Schnellboot und keinen Flugzeugträger. Und wenn man einen Flugzeugträger hat, braucht man den unter Vollbesetzung und auf Konzentrationsmodus und nicht irgendwie so und hier und da, weil das ist ja genau der Punkt. Die Welt dreht sich ja weiter. Es ist auch allen Leuten im Prinzip egal, ob die sich einigen oder nicht. Und desto länger sie brauchen, um eine Einigung zu erzielen, desto schwächer zeigt sich das Bild Demokratie, weil alle sagen sich, was ist denn hier los? Es ist mal hier Dreivierteljahr Wahlkampf, jetzt können die sich nicht einigen, dann fangen noch diese Heckmeck-Spielchen an, aber nur mit dem und dem mag ich nicht und der stinkt und so weiter. Sorry für die Wortwahl. Das ist aber alles, das kann man alles machen, wenn dieses Unternehmen Frankfurt oder Hessen oder die Bundesrepublik auf Volllast läuft und alles einfach gut ist. In den besten Zeiten, da können wir uns sowas erlauben. Das können wir uns aber jetzt gerade nicht erlauben. Mhm. Jede Stadt hat eine Krise in der Innenstadt. Durch New Commerce,
eigentlich schon.
Handel fällt zusammen und so weiter. Wir kommen nochmal zurück. Dieses Homeoffice-Ding, das ist für den Mitarbeiter geil. Aber für eine Innenstadt ist es natürlich die letzte Alarmglocke, weil wenn irgendwann gar keiner mehr dahin will, und du da drin aber dann auch nur Sachen machen kannst, die man so, also Büros. Ich glaube, Büroleerstand kann man googeln. Der ist in jeder Stadt enorm.
Ja.
Dafür muss eine Lösung her.
Ja.
Weil ansonsten eine leere Stadt wird auf alle Fälle kein Publikumsmagnet und wird auch am Ende zum Sicherheitsrisiko. Und dafür braucht man nicht nur, dazu braucht man erstmal eine funktionsfähige, handelfähige Stadt. Dann braucht man die funktionsfähigen Verbände dazu. Und natürlich dann kreative Ideen, weil wir Kreativen allein können es nicht lösen. Wir können nur eine Blaupause bauen, wir können aber auch rote Linien versetzen. Und die rote Linie ist, geht nicht. So, alle haben gesagt, diesen Bethmannhof kann man nicht bespielen. So, die rote Linie ist es gesetzt, es geht. Und alle haben gesagt, es geht nur mit irgendwie 4 Millionen Zuschuss. Die rote Linie ist auch gesetzt. Es geht natürlich nicht mit Unterstützung. Die Unterstützung muss privatwirtschaftlich sein. Die darf und sollte aber auch gerne auch kommunal sein, nicht für Zuschüsse für irgendwelche Mietenzahlungen, sondern für Events, kreative und für mehr Ergebnisse, Neuergebnisse in der Stadt. Und das sind ja unsere Aufgaben. Wir entwickeln ja, also auch als Gastronomen, wieso geht jemand in die Stadt? Nicht, weil irgendwie da der Stadtkämmerer ist, sondern weil es Lieblingsrestaurant da ist. weil das Lieblingsgeschäft da ist, weil das Museum da ist, weil da Sachen stattfinden, die man auf dem Land gar nicht hat.
Das sind Erlebnisse, es sind Menschen, die man trifft.
Genau.
Ja, ja.
Und das ist der Magnet einer Stadt. Und wenn dieser Magnet dann natürlich an Zugkraft verliert, dann gibt es auch keine Gründe mehr, in die Stadt zu gehen, weil die Klamotten liefert auch Zalando. Eben. So, aber wenn wir dann da angekommen sind und Amazon und Zalando dann der Marktführer sind, dann gibt's auch keine 20% Rabatte mehr, dann gibt's auch keinen Black Friday mehr, sondern dann wird es einfach durchkommerzialisiert.
Ja.
Und zwar auf einem emotionslosesten Niveau. Man schaut sich auf einem Bildschirmscreen ein Bild an und bestellt sich irgendwas.
Ja.
Man hat keine Beratung, man wird nichts Neues entdecken, außer der Algorithmus, der einem irgendwas vorschiebt. Man findet nicht mehr den kleinen Brand, man findet nicht mehr das kleine, geile Restaurant, das sagt, weißt du was, wir machen das jetzt mal ein bisschen anders. Man ist auch nicht mehr in einem Wohnzimmer, sondern ist dann wirklich nur noch in seinem eigenen Wohnzimmer. Und das ist dann irgendwann auch, wie soll man sagen, wird auch nicht funktionieren auf Dauer. Ja, ja. Weil wer will sich die ganze Zeit in seinem scheiß Garten einschließen?
Ja, das wird auf Dauer langweilig. Natürlich. Und führt auch nicht zu neuen Ideen.
Nee, und schon gar nicht zu einem Gesellschaftsvertrag, der funktioniert. Weil letztendlich ist es ja so, wenn alle Städte zu No-Go-Areas werden oder leer sind oder was auch immer, dann ist es doch alles, es ist doch alles absurd. Also ja. Das darf ja so gar nicht sein.
Ja, und wir sehen ja auch, dass Einsamkeit ein immer größeres Problem wird. Das hängt auch damit zusammen. Wir sind mit allen vernetzt, wir können mit allen kommunizieren, aber es ist eben auf einer oberflächlichen Ebene.
Und das wiederum funktioniert nur, wenn man Leute zusammenbringt. Das heißt, man braucht diese Orte. Und deswegen, also um zurückzukommen, ich kann es mir nicht vorstellen, in die Politik zu gehen, aktiv, weil ich glaube, ich auch sehe und verstehe, wie kompliziert das dann alles wird.
Also, das ganze System ist schwierig.
Das ganze System ist schwierig. Dann muss man sich, also da kann man eine Entscheidung so einfach so pragmatisch zu treffen, ist unmöglich. Und da
gleichzeitig braucht es so Leute wie jetzt auch der New Yorker Bürgermeister, der dann einfach mal ein bisschen unkonventionell an Dinge rangeht. Also das findet man ja grundsätzlich immer gut, wenn mal so Leute reinkommen, die anders an Dinge rangehen.
Ja, man braucht sie, aber natürlich muss das ganze Ding natürlich auch durch eine politische Basis abgedeckt sein. Deswegen ist der Magistrat durchaus wichtig, weil es ist ja am Ende dann eine Mehrheitsentscheidung. Und für viele Entscheidungen brauchst du, insbesondere in Deutschland, brauchst du dann diese Beschlüsse. Und diese Beschlüsse das muss alles funktionieren. Du brauchst einen progressiven, guten Bürgermeister, den wir hier auch haben. Also der Frankfurter Bürgermeister, also Mike Josef, das ist ein, gibt dem den richtigen Magistrat und dann ist hier auch mehr los.
Ja.
Also sage ich jetzt mal ganz progressiv, ohne jemandem auf die Füße treten zu wollen.
Verstehe.
Aber es funktioniert in Deutschland. Wir haben uns, also nicht nur jetzt, wir haben uns so lahmgelegt. Am Ende sind alle, keiner ist für irgendwas verantwortlich. Die einen sagen, okay, den Beschluss kann ich zwar nicht mitgehen. Also, egal, jede Bundesregierung der letzten 15 Jahre, am Ende war es niemand.
Ja, es geht am Ende wirklich um Verantwortung, glaube ich.
Genau,
ne? Und die muss jemand übernehmen. Und auch dazu gehört aber auch dann zu sagen, was hat nicht geklappt. Ne?
Ganz genau. Und das ist auch noch völlig okay, dass was nicht klappt. Weil eben, das gehört eben ja dazu. Also ich meine, das ist ja im Unternehmertum, wenn mir irgendjemand erzählt, dass all seine Ideen und all seine Erfolge, gerade in dem People-Business, wie wir das machen, dass das alles auf dem Reißbrett entwickelt wurde, dann das stimmt nicht.
Ja.
Das ist, da gehört Know-how dazu, da gehört die Portion Glück dazu und der richtige Zeitpunkt. Du kannst den krassesten Ort bauen, wenn es irgendwie niemand begreift, dann ist es einfach nur ein krasser Ort und alle sagen, krasses Raumschiff, aber da gehen wir nicht rein. Das muss alles in den Zeitgeist reinpassen. Und das ist ja genau der Punkt. Und das muss auch dann alles harmonieren.
Aus welchem Fehler hast du gelernt?
Also, wie soll man sagen, aus welchem Fehler habe ich...
Was kommt dir in den Sinn?
Ich mache permanent Fehler. Ich bin cholerisch, ab und an.
Wird's auch ungemütlich für die anderen dann?
Ja, das würde ich so nicht sagen. Also, da müsst ihr mal die anderen fragen.
Hier kannst du
aber
sagen.
Das ist zum Beispiel, einer meiner Fehler ist, dass ich tatsächlich ungeduldig bin. Mir wird relativ schnell auch langweilig und ich muss dann auch, also bei mir gibt es dann auch,
zack.
Ich bin dann auch emotional und es wird dann auch relativ schnell, für Leute, die das nicht gewohnt sind, es ist keine Entschuldigung, wird es lauter. Mhm. Was es nicht bedeutet, dass ich mehr Recht habe, das ist ein Fehler tatsächlich. Und ein Fehler ist eigentlich, dass wir erst vor 6 Jahren mit dem Massivzentral angefangen haben. Das hätte man viel früher machen sollen. Also das ist also eine Erkenntnis, dass man es eigentlich schon viel früher in dieses Placemaking, in dieses New Development of Things neue Orte, Begegnungsorte, Herzlichkeit, warme Orte, abseits der dafür zuständigen Institutionen, weil man hätte viel früher einsteigen sollen.
Mhm.
Das hätte ich jetzt im Nachhinein früher schon gemacht. Das war ein Fehler. Aber ansonsten bin ich eigentlich auch, also Fehler muss man verzeihen können. Und das ist auch das Schöne an einem impulsiven Menschen. Man fliegt nach oben und ist auch relativ schnell wieder unten und dann ist es auch erledigt. Eigentlich hätte man noch schon viel früher, also ich denke nicht in Fehlern, ich denke eigentlich in Lösungen. Und ab und an muss man auch einfach mal Entschuldigung sagen und sorry, tut mir jetzt leid, das ist alles.
Solange man daraus lernt, ist das ja alles gut mit den Fehlern, genau. Finde ich.
Und ansonsten hätte man, wie gesagt, also das.
Man will ja lernen, ne? Ja, darum geht's. Sich lernt, entwickeln. Und das tut man nur, wenn man Dinge ausprobiert und experimentiert.
Man lernt die ganze Zeit. Also wenn jetzt irgendwie, also das, du lernst wahrscheinlich bis zu deinem letzten Atemzug hast du noch eine Lernkurve, was auch extrem wichtig ist, weil alles andere ist, man kann ja nicht, ich meine, wir leben in einer Zeit, die so unfassbar schnell ist, kann ich sagen, ich habe mal irgendwann Abitur gemacht und dann habe ich irgendwas studiert oder irgendeine Ausbildung gemacht und jetzt ist Schluss. Das ist ja, das geht ja so gar nicht. Also, nee. Also die moderne Welt funktioniert so hart, dass man eigentlich permanent auf einer, man ist auf der einen Seite auf einer Work-Situation und auf der anderen Seite hat man eine permanente Fortbildung.
Ja, diese Gleichzeitigkeit, ne, die beschreibt der Rafa ja auch immer.
Ja, den wollte ich jetzt gerade nennen, aber genau, ja. Das ist es. Also das ist ja, ich meine, wir sind ja in permanenten Changes. Also zum Beispiel so vor KI haben wir keine Angst. Ich finde es sogar geil. Ich finde auch absurd, dass immer der erste Reflex Angst ist. Ich meine, KI...
Ja, weil es unbekannt ist.
Ja, ne? Das ist aber dumm. Angst ist der aller schlechteste Berater. Man muss aber sofort, als dieses Geheule um KI aufkam, haben wir uns überlegt, okay, was ist denn überhaupt diese KI? Und dann haben wir uns hier hingesetzt und haben sie getestet. Und wir benutzen sie auch jeden Tag. Und das macht auch totalen Sinn. Aber die ist für uns keine Bedrohung. Also ganz im Gegenteil. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwelche Leute... Also klar wird sie Sachen, Prozesse vereinfachen und wird auch Prozesse, aber ich meine, ein Finanzamtssachbearbeiter durch KI zu beschleunigen, ist doch ein gutes Zeichen.
Ja.
Oder die Bürokratie zu beschleunigen mit, also viele Sachen, die jetzt schon nicht mehr funktionieren, weil sie zu lange dauern, kann die KI perfektionieren. Also, und da geht's eigentlich nur darum, wie nutzt man sie, wie setzt man sie ein, wo setzt sie ein, wo sind die Grenzen, und so weiter und so fort. Also,
da muss ich damit beschäftigen.
Genau.
Ich glaube, die Angst ist ja immer die Angst vor dem Unbekannten. Und wenn wir uns irgendwas ausmalen, irgendwas Nebulöses, irgendeine Dystopie entwerfen, dann ist es schwierig, wenn wir uns damit beschäftigen. Wo sind die Chancen? Was können wir damit machen? Dann entsteht was.
Genau, aber eine Dystopie ist doch, es ist doch Schwachsinn, aus allem eine Dystopie zu bauen, weil die Unbekannt ist schon die nächste Minute.
Aber das ist auch so deutsch irgendwie.
Genau. Ich weiß noch nicht mal, was du als nächstes sagen wirst, weil es bis in der Zukunft liegt.
Ja.
Und deswegen macht das gar keinen Sinn, aber es ist natürlich typisch deutsch und spielt wieder komplett rein. Anstatt, dass wir uns mit diesen Sachen einfach beschäftigen, professionell, dann auch realisieren würden, dass alle anderen in der KI schon 8 Trilliarden Lichtjahre weiter sind als wir.
China hat's in der Grundschule als Fach, ne?
Ja, ich meine, wenn man diese ganzen Rechenzentren sich anschaut, wenn man anschaut, wenn man sich anschaut, mit wem Donald Trump gerade in China ist.
Ja.
So, da ist da ist doch nicht ein einziges europäisches Unternehmen.
Genau, dabei. Wir diskutieren, ob wir es gut finden, ob wir es machen, und andere stellen sich diese Frage gerade.
Nee, gar nicht, die machen das einfach, weil es halt so ist.
Ja.
Und das ist auch, ich meine, am Ende profitieren wir auch alle von der KI, weil jeder von uns hat ein Smartphone. Punkt. Da ist es dann wieder okay, und dann gibt's die böse KI und die,
ja, ja.
Und das ist genau der Punkt. Aber am Ende sind's ja wir, die KI steuern.
Ja, eben.
Und wir sind auch die Sachen machen. Und wir sind auch die für die Demokratie kämpfen. Und wir sind auch die politisch interessiert sind oder halt auch nicht. Also ein großer Fehler zum Beispiel ist auch, dass wahrscheinlich Großteil der Deutschen sich generell überhaupt gar nicht für Politik interessiert. Also auch für Demokratie. Die gehen dann alle 4 Jahre einmal wählen und wissen aber auch gar nicht, was sie da machen.
Aber das hat, glaube ich, mit der Glaubwürdigkeit zu tun, also die dann nicht da ist.
Ich glaube, das ist mit also wir.
Weil warum, wenn ich das Ganze kurz zu Ende führen darf, warum gibt es diese Umfragewerte auch für die AfD? Weil die Leute glauben denen das, die glauben Höcke und Co. das in vielen Fällen. Also
das mag sein, Aber das mag sein. Aber wenn sich Leute, also im Bund, fair enough. Aber im Kommunalwahlkampf, also Kommunalpolitik, betrifft jeden Tag. Und das ist auch nicht schwer, sich da reinzufuchsen, wer das ist.
Ja.
Und was da gerade passiert, was die wichtigen Entscheidungen sind, was die wichtigen nächsten Pläne sind und so weiter und so fort. Und da, das ist das Lustige. Jeder hat eine Meinung zur Politik, aber gerade im Kommunellen, wo er am meisten machen kann, haben sie gar keine Ahnung. Da hört man dann immer, aber der Jens Spahn. So, der Jens Spahn hat aber nichts mit Frankfurt zu tun, Punkt. Der war da vielleicht zweimal in seinem Leben, wenn überhaupt. Vielleicht auch öfters, aber er hat mit unseren Zuständen hier überhaupt nichts zu tun. Und der Jens Spahn ist natürlich auch nicht alleine daran schuld, dass irgendwas passiert. Und das ist so ein bisschen
aber
auch...
Aber er steht für Politik gewissermaßen.
Er steht für Politik, aber... Und das dann muss man sich da auch tiefer reinfuchsen, weil du kannst am Ende, du kannst ja nicht, eine Person ist nicht die Politik. Also es wäre schlimm, wenn Jens Spahn der einzige Politiker in Deutschland wäre oder Lars Klingbeil oder wer auch immer. Also nur um jetzt nicht, um politisch neutral zu bleiben. Und wir kochen das aber immer gerne auf ein so ein kleines Mikrofeinbild runter, und um dann auch gar nicht zu begreifen, was so wirklich passiert. Und was auch so, und natürlich trägt sowas auch nicht zur Demokratiewerbung bei.
Nee.
Also überhaupt nicht. Aber das ist ja genau das Problem, in dem wir stecken. Wenn es dann diese Leute nicht mehr gibt, weil die alle unzufrieden sind mit ihnen, dann wird es Leute geben, von denen wir noch nie was gehört haben. Die genauso wenig oder vielleicht noch weniger hinbekommen. Weiß man nicht. Wird die Zukunft hoffentlich nie zeigen. Aber wenn man ein Geschichtsbuch aufschlägt und 100 Jahre zurückblättert, sieht man leider ein paar Parallelen, die, sagen wir mal, durchaus zum Nachdenken anregen sollten. Und dann ist es natürlich wichtig, sich in der politischen Mitte einzubauen und denen natürlich auch zu erklären, Freunde, wenn wir das hier so weitergeht, dann ist das vielleicht auch gerade so, das ist so das i-Tüpfelchen, das Kerosin im Großbrand, und danach kommt vielleicht was ganz was anderes, dann ist das alles, was ihr als selbstverständlich erachtet, auch nicht mehr da. Und das ist so ein bisschen der Punkt, den ja auch so ein Unternehmer hat, um jetzt zurückzukommen. Es ist nicht selbstverständlich. Dass das funktioniert, ist nicht selbstverständlich. Das ist, dass alle Menschen hier sich nicht permanent krank melden, sondern gern zur Arbeit kommen, ist nicht selbstverständlich. Wertschätzung ist das Zauberwort. Wir setzen hier auch nicht voraus. Also wie gesagt, für uns ist alles was Besonderes. Und wir brauchen auch diesen besonderen Menschen, wir sind der besondere Ort, wir haben die besonderen Arbeitsplätze, und das geht nur durch eine Wertschätzung. Und die ist, glaube ich, auch abhanden gekommen.
Und das hat ja mit Identifikation zu tun, was du am Anfang sagtest. Also ein guter Ort, da fühlen sich die Leute wohl und die performen von alleine, weil sie sich identifizieren können und weil sie natürlich auch ein Teil der Community sind. Ich glaube, so dieses Involviertsein ist auch ganz wichtig, ne? Und das hat wiederum mit Wertschätzung zu
natürlich
tun, dass man voneinander weiß.
Genau. Und das ist, glaube ich, darum geht's. Und das ist aber eine Aufgabe, die jeder einzelne Bürger übernehmen muss. Also wir können das nicht outsourcen an irgendjemanden und sagen, okay, das funktioniert so nicht. Und es sollte auch nicht einfach nur so ein Wort sein, ach, für die Demokratie habe ich doch viel gemacht, ich war doch zweimal wählen. Nee. Geh in einen Verein,
sprich mit deinem Nachbarn.
Kümmer dich um deinen Nachbarn, ganz genau, wenn er allein ist. Lad ihn auf ein Gläschen Apfelwein ein.
Ja, ein Applewein.
Frag ihn, ob du ihm für ihn einkaufen kannst. Also dieser soziale Kit, der eine Gesellschaft zusammenhält.
So ein Miteinander.
Ganz genau. Und dann, das braucht man. Und dann ist die erste Hürde auch schon wieder weg. Weil wenn du dann eine Gemeinschaft hast, ist das alles schon wieder halb so schlimm.
Da müssen wir nicht mehr so viel über die Überschriften reden.
Nee, man sollte den ganzen Text lesen.
Ja.
Und das ist vielleicht ein gutes Schlusswort.
Man muss sich schon noch Mühe geben, um sich in die Themen reinzuarbeiten, ne? Ob es die Politik ist, ob es jetzt die Innenstadt ist, weil wir sind natürlich schnell immer versucht, uns an den Headlines so ein bisschen abzuarbeiten. Ja. Ne? Und dann haben wir schnell eine Meinung und ein Urteil und die böse KI und die böse Politik.
Oder der böse Arbeitgeber und so weiter und so fort, der macht sich nur die Taschen voll.
Genau, so, aber wir müssen uns schon anstrengen.
Ja klar, und wir müssen auch überlegen, und das ist vielleicht auch ein Unternehmerdenken, also ich muss sich überlegen, was passiert denn hier in 10 Jahren? Das muss sich aber auch der Arbeitnehmer denken. Der muss sagen, okay, was kann ich dazu beitragen, dass in 10 Jahren mein Arbeitsplatz noch sicher ist und dementsprechend auch meine private Lebenssituation. Das hängt ja alles zusammen.
Ja.
Man darf auch Arbeit nicht verteufeln. Also ich meine, das ist ja im Prinzip wird sich das nicht ändern. Man wird in irgendeiner Art und Weise Geld verdienen müssen. Und das wird definitiv nicht der Staat sein, der uns dann irgendwann versorgt mit Geld. Sollte das so weit kommen, haben wir alle gar kein Geld mehr. Dann sind wir alle gleich arm. Das ist dann aber auch nicht das, was eigentlich alle gerade wollen, sondern im Prinzip geht es ja darum, sich einen Mehrwert zu schaffen und auch eine Zufriedenheit und sein eigenes Leben selbst im Griff zu haben. Das ist der, und im besten Falle noch in einem Job, der einem Spaß macht.
Ja.
Da ist man dann eh produktiver automatisch.
Ja.
Und dafür gibt es ja heutzutage, also es war ja noch nie besser. Ich meine, wir leben in einer globalisierten Welt. Es können alle fliegen. Es kostet alles kein Geld. Ich kann mir jetzt überlegen, wenn ich jetzt ein Student bin und ich studiere BWL oder was weiß ich, kann ich sagen, weißt du was, ich mache das, ich gehe nach Südamerika.
Ja.
Ich gehe nach Buenos Aires und fange an zu arbeiten. Dann werden die Eltern sogar noch sagen, geil, geh du da mal hin, da kommen wir dich besuchen und so weiter und so fort. Und wir haben weltweite Möglichkeiten, uns zu entfalten und zu arbeiten. Und, auch unser Leben zu gestalten. Diese Freiheiten gab es ja noch. Gibt's noch gar nicht so.
So sehe ich das auch.
Wenn wir uns die Generation unserer Großeltern anschauen, die haben aus Trümmern diese Republik hier aufgebaut. Dann ist das alles wieder, musste das alles wachsen. Und wir sitzen jetzt hier im absoluten Inky-Blinky-Wonderland, wo alles möglich ist. Also wir fahren in Frankfurt mit 10 Minuten sind wir am Flughafen und können egal wohin fliegen, direkt. Das gab's vor 20 Jahren nicht.
Ja.
Das kam in meiner Jugend nicht vor.
Die Schnelligkeit, ne?
Auch dieses Fliegen überhaupt. Hallo? Nee, da ist man mal mit dem Auto, wenn man Glück hatte, ist man mal an die Nordsee in den Urlaub gefahren.
Wolfskratzer.
Ja, das war das größte der Gefühle. Dann ist man durch ganz Deutschland gefahren und saß am Fenster und sagt, wow, krass, wie groß ist denn das eigentlich? So, und jetzt in derselben Zeit fliegt man direkt nach Buenos Aires. 13 Stunden ist man da. Punkt. So, und das ist eigentlich, das gilt zu verteidigen.
Die Möglichkeiten.
Nicht irgendwelche, die haben gesagt und der hat gesagt und der hat gesagt. Es geht darum, unsere Freiheit, unsere Meinungsäußerung, dass wir hier sitzen können und sagen können, was wir wollen. Darum geht's doch. Wir können hier, es gibt mannigfaltige Länder der Welt, können wir nachher mal recherchieren und unten auch reinschreiben, wo das nicht so ist. Also wie zum Beispiel Lady Liberty unten, unsere Statue. Du kannst in China nicht irgendwie, also in Hongkong nicht China kritisieren. Das geht überhaupt nicht. Also vollkommen unmöglich.
Ja,
geht das auch. Hier kann man das machen. Hier steht eine Statue, die das kritisiert. Und zu Recht. Und uns passiert überhaupt gar nichts. Und das sind die Sachen, die wir, glaube ich, alle irgendwann, entweder haben wir sie nicht auf der Uhr, oder es ist tatsächlich viel zu selbstverständlich für alle geworden.
Ja, es ist selbstverständlich. Es ist uns vielleicht gar nicht mehr so bewusst, wie gut es uns geht.
Ganz genau.
Und dazu ist es natürlich immer wichtig, mal rauszukommen.
Genau.
Um nochmal den Direktvergleich zu haben.
Genau.
Aber wir müssen, glaube ich, auch, wie du sagst, jetzt aktiv werden, uns anstrengen, uns reinarbeiten,
genau,
uns mit Menschen beschäftigen und ihren Perspektiven, auch wenn sie uns vielleicht nicht auf Anhieb gefallen.
Nee, und wir müssen natürlich auch den Grundstein für das Weitere legen. Das heißt, setzt eure Ideen um, gründet Companies, macht euer Ding, geht arbeiten, seht das nicht als Bedrohung, sondern das ist ein Freiheitsgarant, mit seiner eigenen Idee so zu überleben, ein Unternehmen zu gründen, eine Vision durchzusetzen. Wenn das dann auch noch funktioniert, das ist die Future.
Ja.
Und die kann man ja nicht irgendwie aufs Spiel setzen, weil man glaubt, dass man irgendwie, ich meine, neulich hat irgend so eine bekannte Rapperin in Berlin, glaube ich, gesagt, sie will die 4-Stunden-Woche. Das hat sie, glaube ich, falsch verstanden. Sie wollte die 4-Tage-Woche sagen, hat es nur falsch ausgesprochen. Aber das ist der völlig falsche Ansatz, wenn eine Generation, die eigentlich hungrig sein müsste, weil sie jetzt endlich von zu Hause rauskommt und die Welt entdecken kann, sagen kann, aber das mache ich jetzt aber nur 4 Stunden am Tag oder 4. Das ist die falsche Frage. Macht, worauf ihr Bock habt und zieht's durch. Egal, wie lang es dauert, geht die extra Meile und setzt eure Sachen durch, weil ihr könnt im Moment, kann jeder noch tun, was er will. Wenn das irgendwann mal vorbei ist, ist das Gejammer noch größer.
Punkt. Florian, es war mir ein Fest. Vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte. Schön, dass wir hier den Podcast recorden durften. Schaut euch das bitte an, alles in den Shownotes. Dir weiterhin viel Erfolg und bleibt gesund vor allen Dingen. Ne?
Danke. Ja, du auch. Und das nächste Mal reden wir in einem Jahr wieder, nicht erst in 2.
Das machen wir.
Sehr gerne. Jetzt gehen wir erstmal einen Kaffee trinken.
Das machen wir. In diesem Sinne, ja?
In diesem Sinne, danke.
Mach's gut.